Ich glaube, das ist ein gesunder Umgang mit dem Thema Tod, ganz klar. Also ich habe einen sehr gesunden Umgang damit. Ich habe meine Oma betreut und die ganze Familie konnte sich noch verabschieden. Und das war für mich, so möchte ich das eigentlich jedem ermöglichen, dass er die Möglichkeit hat, in seinem Sinne aber so zu gehen, wie er sich das vorstellt. Freunde fragen, jeder fragt. Und oft ist es so, dass der Patient halt eigentlich, ich will nicht mehr und ich will nur noch meine Ruhe und ja, und dann sind wir halt auch da und wir reden auch über andere Themen und nicht nur immer über Krankheit und wir lachen zusammen, wir reden zusammen.
Ein Team, viele Geschichten. Herzlich willkommen zu Wir sind das SAH, einem Jobcast aus dem St. Antonius Hospital in Eschweiler.
Mein Name ist Christoph Konvent und heute freue ich mich besonders über den Besuch von Thilo Lüttke. Er ist Palliativfachpfleger und gehört zu einem sechsköpfigen Team, das bei uns eine mobile Palliativversorgung anbietet. Bedeutet, er hilft schwerstkranken Menschen dabei, ihr Leben möglichst lange in den eigenen vier Wänden und mit ja möglichst viel Lebensqualität und Zufriedenheit zu verbringen. Ich will von ihm wissen, wie diese Arbeit genau aussieht und was die tägliche Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben mit seinem Leben macht. Eine spannende Folge, also dranbleiben, Kanal abonnieren und los geht's mit Wir sind das SAH mit Thilo Lüttke. Ja, hallo Thilo, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil ich finde, du hast einen unheimlich spannenden Job. Viele verwechseln deinen Beruf ja mit Sterbebegleitung, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja viel mehr. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was du da so machst.
Ja, durchaus. Ich bin Palliativpfleger hier im SAH und mein Beruf ist durchaus eine ganzheitliche Patientenbetreuung, so kann man es in dem Sinne sagen, auf jeder Ebene.
Darüber sprechen wir gleich natürlich noch ein bisschen weiter. Wie immer an dieser Stelle bekommst auch du von uns ein paar Fragen aus dem SAH-Fragebogen.
Der SAH-Fragebogen.
Und der beginnt wie immer mit Alter.
32.
Größe.
1,80.
Geburtsort.
Ist in Duisburg, im Pott.
Ein Lebensmotto.
Den Humor nicht verlieren.
Finde ich sehr wichtig, genau. Du bleibst im Aufzug stecken, lieber mit Olaf Scholz oder Markus Söder?
Olaf Scholz, wenn überhaupt.
Helene Fischer oder den Toten Hosen?
Oh wei, die Toten Hosen.
Herbe Kerkeling oder Helge Schneider?
Helge Schneider.
Mhm. Wo würdest du gern einmal ein Praktikum machen? Im Zoo, im Nobelhotel oder im Kindergarten?
Oh, ich glaube im Kindergarten, das könnte lustig werden.
Womit kannst du deine Frau auf die Palme bringen?
Wenn ich nicht zuhöre.
Und wie kriegt man dich auf die Palme?
Wenn man nicht zuhört.
Wie sieht für dich das perfekte Wochenende aus?
Ruhe, Entspannung, Natur, Berge.
Mhm. Hast du schon mal was gewonnen?
Nein.
Bei welcher Sportart im Fernsehen schaltest du sofort um?
Meistens bei Fußball eigentlich.
Was war der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Genieße das Leben in jeglichen Zügen.
Du hast einen Wunsch frei. Welcher wär's?
Alt werden, gesund alt werden.
Welche Charaktereigenschaften sollte man in deinem Job auf jeden Fall haben?
Empathie, ganz klar. Offen sein, Empathie, ja.
Hast du persönlich Angst vorm Tod?
Nein, auf keinen Fall.
Mhm, interessant.
Vor dem Wie eher, aber selber Angst, nein.
Ja, danke, bis hierher. Ich habe dich als Palliativfachpfleger vorgestellt. Ist das eigentlich richtig?
Genau, also ich habe die Ausbildung als Altenpfleger und dann eine Zusatzausbildung als palliativer Fachpfleger, ja.
Wenn dich jemand kennenlernt, was erzählst du dem über deinen Job? Also wie beschreibst du den?
Also meine Aufgabe als Palliativfachpfleger ist eigentlich die, dass ich halt tagtäglich für die Leute da bin. Jeder Tag ist nicht wie der andere Tag. Es ist immer von Patient zu Patient unterschiedlich. Und man muss sich halt immer auf neue Situationen einstellen. Und das ist das Schöne eigentlich. Es ist nie langweilig. Und ich komme zu den Patienten rein. Bei dem einen, da ist gerade die Krise, hat der Luftnot oder Schmerzen. Bei dem anderen, der ist aber gerade sehr positiv gestimmt, weil es ihm gut geht, dass er endlich keine Schmerzen mehr hat oder Unruhe. Und wie beschreibe ich meinen Beruf? Er ist sehr abwechslungsreich, interessant und jeder Tag ist nicht wie der andere.
Jetzt kann ich mir vorstellen, viele haben ja so ein Bild des Berufs vor Augen, was wahrscheinlich gar nicht immer so hundertprozentig stimmt. Wie viele kommen zu dir und sagen, das könnte ich nicht, das wäre nichts für mich?
Eigentlich fast alle tatsächlich. Fast alle, die mit der Pflege nicht wirklich was zu tun haben oder den Beruf nicht selber im Gesundheitswesen kennen, würde ich fast 80% sagen.
Die Patientinnen und Patienten, mit denen du zu tun hast, was haben die für Krankheitssituationen?
Also hauptsächlich geht es ja darum, dass wir eine Symptombehandlung machen. Das sind natürlich häufig onkologische Patienten. Das kann auch durchaus sein, dass die in der Chemotherapie drin sind, dass sie dort mit Übelkeit viel zu tun haben oder eine parenterale Ernährung kriegen.
Parenteral musst du kurz erklären. Was bedeutet das?
Intravenöse Ernährung über den Port.
Okay, alles klar. Jetzt gliedert sich ja euer Angebot in zwei Bereiche. Ambulante Palliativversorgung und spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Vielleicht können wir die im Bereich mal so ein bisschen auseinanderklamüsern.
Genau, der große Unterschied zwischen der APV und diese spezialisierte Palliativpflege, das ist die SAPV, ist eigentlich der, dass bei der SAPV gesetzlich vorgegeben ist, dass wir täglich kommen. Einmal die Woche kommt der Palliativarzt zusätzlich noch zur Visite. Und bei der APV ist das ein bisschen lockerer. Das sind oft Patienten, die schon gut eingestellt sind oder die nicht einen täglichen Bedarf brauchen.
Mhm. Ihr seid ja ein Teil eines größeren Netzwerks. Wer gehört da noch dazu?
Genau, wir sind das Palliativnetzwerk Stolberg-Eschweiler. Hier in Eschweiler sind wir, also unser Team zuständig und unsere Palliativärzte, die Frau Dr. Meuskens und die Frau Dr. Vögeli. Und in Stolberg haben wir dann auch Palliativärzte.
Mhm. Du bist ja in erster Linie Pfleger, das heißt, du kümmerst dich auch um körperliche und medizinische Pflege. Aber ein großer Teil des Jobs ist ja wahrscheinlich auch eine psychologische Pflege, wenn man das so nennen kann. Wie ist da so die Aufteilung?
Durchaus, ist ein großer Teil. Also oft ist das Medizinische fast, ja, also gerade am Anfang der Einstellungsphase ist das natürlich deutlich höher, damit man die richtige Einstellung findet, je nachdem, wie der Bedarf ist. Nach der Einstellung würde ich sagen, fast 80% ist tatsächlich halt Gespräche führen, mit dem Patienten Ängste nehmen, also fast wie ein Therapeut. Oder mit Angehörigen sprechen, ist auch ein ganz großer Faktor. Ich meine, die Aufgabe der Angehörigen darf man nicht unterschätzen. Der ist enorm. Ich sage immer, ich komme vielleicht 1, 2, 3, 4 Mal am Tag, aber bei der SAPV ist es auch so, dass ab einem bestimmten Faktor wir sagen, der Patient kann nicht mehr alleine sein. Um einfach die Möglichkeit zu haben, dass uns jemand informiert, sobald Schmerzdurchbrüche sind, Luftnot, Panikattacken, dass wir halt informiert werden. Und da ist es halt wirklich tatsächlich so, dass wir für die Angehörigen da sind, ein Ohr haben, zuhören, für den Patienten da sind und zuhören. Und das ist ein großer Faktor.
Die Angehörigen, kann ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich teilweise noch ein größerer Faktor als die Patienten selber, oder?
Oft ja. Also der Patient ist oft schon abgeklärt. Also der setzt sich mit sich selber auseinander oder ist halt ein riesiger Prozess auch. Und die Angehörigen, die haben natürlich die Ängste auch und da hören wir zu. Und oft ist es auch so, dass der Patient halt einfach, der ist ausgelastet, Freunde fragen, jeder fragt. Und oft ist es so, dass der Patient halt eigentlich, ich will nicht mehr und ich will nur noch meine Ruhe. Und dann sind wir halt auch da und wir reden auch über andere Themen und nicht nur immer über das Krankheitsbild, Krankheit. Und wir lachen zusammen, wir reden zusammen.
Wie nah und vielleicht auch wie emotional nah kommst du den Patienten?
Sehr nah. Das ist die Kunst, Abstand zu gewinnen oder halt auch Nähe, Distanz zu wahren. Also es ist auf jeden Fall eine sehr ehrliche Arbeit. Also der Patient muss sich nicht verstellen oder verstellt sich nicht vor uns. Und wir sehen den ehrlichen Patienten, so wie es ihm halt gerade geht.
Du hast ja gerade schon von Abgrenzung gesprochen. Wie schaffst du das da auch abends sozusagen nach Feierabend die Tür zuzumachen?
Ich glaube, das ist ein gesunder Umgang mit dem Thema Tod, ganz klar. Also ich habe einen sehr gesunden Umgang damit. Ich habe meine Oma betreut und die ganze Familie konnte sich noch verabschieden. Und das war für mich, so möchte ich das eigentlich jedem ermöglichen, dass er die Möglichkeit hat, in seinem Sinne aber so zu gehen, wie er sich das vorstellt. Und natürlich gibt es Fälle, die gehen einem näher und wir sind auch nur Menschen, ganz klar. Und wir sind ein sehr kleines Team, wir sind ein sehr gesundes Team, wir reden viel miteinander. Und wenn ich sage, nee, das geht mir gerade zu nah oder das ist mir gerade zu viel, was ja durchaus sein kann, gerade bei jungen Patienten oder jungen Familien, da ist das natürlich dann immer was anderes. Und da ist es ganz wichtig, dass wir halt offen und ehrlich sind. Und das ist, glaube ich, der größte Punkt, offen und ehrlich zu sagen, nee, das geht mir gerade zu nah, kannst du hinfahren oder umgekehrt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich nimmt man Sachen mit nach Hause. Da habe ich natürlich meine wundervolle Frau, wo ich mich halt dann auch mal ausreden kann, auch mal weinen kann. Und ja.
Aber jetzt haben wir von den Belastung in Anführungszeichen gesprochen. Aber ich kann mir auch vorstellen, du lernst so viele Menschen kennen, da nimmt man ja auch was mit, auch was Positives. Also was würdest du sagen, lernst du vielleicht auch von den Menschen, die du da kennenlernst, die so am Lebensende sind?
Ja, es kommt halt immer auf das Wesentliche an. Und so sehe ich das halt auch, dass man eher auf das Wesentliche halt in seinem Leben halt achtet und nicht sich von anderen Dingen beeinflussen lässt.
Gibt es denn Begegnungen, die dich nachhaltig geprägt haben? Gibt es da irgendwie was dir so in den Sinn kommt?
Durchaus, durchaus. Ich werde niemals vergessen, wie ich bei einer Patientin war und ich habe die Tür aufgemacht und auf einmal, ich habe die Patientin nicht gesehen, hatte ich am ganzen Körper Gänsehaut und mir wurde total warm und also ich wusste, dass die Patientin im Sterben liegt und ich war auf einmal total glücklich, zufrieden. Also es ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Und in dem Moment wusste ich aber schon, dass die Patientin verstorben ist und guckte dann um die Ecke. Und so war es dann halt auch. Also es war ganz, ganz merkwürdig. Andere Situationen waren, das war damals noch im Altenheim. Als die Patientin verstorben ist, kamen die Angehörigen mit dem Hund von der Patientin. Und der Hund guckte immer so in die Ecke, in die andere Ecke und gar nicht beim Patienten. Und irgendwie, also irgendwas gibt es nach dem Tod. Und das ist natürlich spannend. Und man erlebt immer wieder solche Situationen, wo man denkt, ach, das ist merkwürdig jetzt. Aber es ist schön, ja.
Viele Menschen sind ja spirituell. Welche Rolle spielt Religion in deinem Job?
In meinem Job selber, das kommt ganz auf den Patienten an. Also wir haben natürlich sehr viele kulturelle Unterschiede auch immer mal wieder. Der muslimische Glaube, Christen, so eine große Rolle spielt es auch nicht. Also wenn die Patienten es offen und kommunizieren, dann achten wir da schon drauf. Und je nachdem, wenn jemand da selber religiös ist. Ansonsten, ich bin selber jetzt auch sehr religiös, aber ich dränge keinen auf in dem Sinne. Und das, ja, wenn ich weiß, dass jemand auch in dem Sinne religiös ist, dann kann man da schon drauf eingehen, ja.
Wir haben ja schon im Fragebogen und wir haben auch danach das kurz angesprochen, das Thema Angst ist ja, glaube ich, für viele am Lebensende sozusagen ein wichtiges Thema. Du hast schon gesagt, zu deinen Aufgaben gehört auch die Angst so ein bisschen zu lindern. Wie macht man das?
Gespräche, vor allen Dingen zuhören, da sein, das ist ganz wichtig. Ich meine, wir haben ja auch eine 24-Stunden-Bereitschaft, die wir haben. Und es ist halt auch so, dass die Patienten jederzeit anrufen können. Und wenn die dies tun, dann merken die auch ganz klar, okay, wir sind ganz schnell da, schneller als der Krankenwagen, schneller als erlaubt ist. Aber wir sind halt immer da und immer erreichbar und haben immer ein Ohr und haben auch immer Ratschläge.
Jetzt reden wir sehr viel über ernste Dinge, aber ich kann mir vorstellen, dass ja auch Lebensfreude und auch Lachen mit dazu gehört. Also wie fröhlich kann es da in deinem Job sein?
Sehr, sehr, sehr. Ich meine, der große Punkt ist ja, wir haben Zeit. Und hören zu, trinken einen Kaffee, da kommen natürlich viele lustige Dinge auch immer wieder hoch. Also je nachdem, entweder erzählen die Patienten oder wir erzählen. Humor ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor und es nimmt vor allen Dingen auch Ängste.
Was sind so Erfolgserlebnisse, wo du abends sagst, das war jetzt ein toller Tag, das hat irgendwie gut funktioniert?
Ja, wenn man helfen kann, also wenn man Schmerzen nehmen kann, wenn man Ängste nehmen kann, ein guter Tag ist, wo es dem Patienten gut geht.
Jetzt sind ja die Themen Sterben und Tod immer noch sehr tabuisiert. Hast du das Gefühl, das ändert sich so ein bisschen mit der Zeit? Oder es hat sich so ein bisschen geändert? Also wenn ich mich daran erinnere, in meiner Jugend wurde man als Kind immer noch ferngehalten vom Thema Sterben. Also ich weiß, dass meine Oma gestorben ist und ich gar nicht zu ihr durfte. Ich habe schon das Gefühl, dass sich das ein bisschen geändert hat. Wie erlebst du das?
Auf jeden Fall. Also wir werden ja oft, gerade wenn Kinder im Raum sind oder Enkelkinder, werden wir oft gefragt, wie wir das sehen. Natürlich muss das jedes Elternteil selber entscheiden, aber eigentlich sollten Kinder schon die Trauerbegleitung miterleben in dem Sinne oder die Begleitung miterleben, dass die sich verabschieden dürfen. Also wir Wenn der Patient verstirbt, dann waschen wir den auch und versorgen den auch und ziehen ihn was Schönes an, also was er immer gerne angehabt hat. Und oft sagen wir eigentlich dann, gerade dann sollen die Kinder auch danach kommen. Also den Waschvorgang, das müssen die Eltern selber entscheiden. Also wir fragen die Angehörigen immer, ob sie uns helfen wollen, den Patienten nochmal zu waschen, anzukleiden. Und oft sagen wir dann den Angehörigen eigentlich, dass die Kinder jetzt gerne dazukommen können, wenn sie möchten. Kinder kriegen das oft viel, viel deutlicher mit, als man glaubt. Die haben ja auch ihren Prozess, die erleben das anders. Also es gibt ja ganz, ganz viele Bücher für Kindertrauer und ja.
Jetzt wird ja in der ambulanten Pflege oft über den Zeitmangel geklagt. Du hast gesagt, bei euch ist das ein bisschen anders. Hast du das Gefühl, du hast irgendwie für die Patienten Zeit genug?
Oder? Ja, ja, deutlich. Das Schöne ist halt, dass das aus einem anderen Pott bezahlt wird, aus einer Pauschale. Und es ist deutlich anstrengender, psychisch wie körperlich. Aber da ist halt der Punkt, dass wir deutlich mehr Zeit haben. Ja, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zeit.
Jetzt wird ja auch mal das Thema Bürokratisierung kritisiert. Wie viel Zeit verbringst du am Schreibtisch, um irgendwelche Formulare auszufüllen? Ist das noch machbar?
Ja, doch, doch. Also wir haben zum Glück nicht so viel, das ist unser Vorteil. Pflegeplanungen müssen wir zum Glück nicht schreiben, aber trotz all dem schreiben wir schon viel. So ist das nicht, wir schreiben Berichteblätter. Wir haben zweimal am Tag Übergaben mit dem Frühdienst, mit dem Spätdienst, sodass jeder immer eigentlich über alles Bescheid weiß. Also das schon, aber es ist nicht mehr so viel, wie es damals in der Pflege bei mir war.
Wenn jetzt einer der Zuhörer denkt, das finde ich interessant und das wäre vielleicht was für einen Angehörigen, der vielleicht auch am Lebensende ist. Wie schaffe ich das überhaupt, in deine Obhut zu kommen?
Über den Hausarzt. Also der Hausarzt stellt eine Erstverordnung aus oder wir haben ja hier im Krankenhaus auch zweimal die Woche Palliativvisite. Das ist ganz schön, wo wir dann auf die jeweiligen Stationen gehen, wenn die Patienten angemeldet worden sind beim Sozialdienst. Und am Entlassungstag melden wir uns dann beim Patienten und schauen dann vor Ort nochmal, dass der Patient gut versorgt ist.
Wenn jetzt andere Zuhörer denken, das ist ein Job, der klingt interessant. Was würdest du sagen, wie kommt man in diesen Job am besten rein? Sollte man erstmal ein Praktikum machen? Wie funktioniert das am besten?
Also man braucht ja Berufserfahrung, das muss man ganz klar sagen. Danach gibt es diese Palliativweiterbildung. Ja, man sollte schon natürlich einen gesunden Umgang mit dem Thema Tod haben. Man kann natürlich jederzeit reinschauen mit Praktikum, damit man weiß, okay, das kommt auf einen zu. Ich habe halt keine festen Arbeitszeiten. Also es kann durchaus sein, dass es mal ruhige Phasen gibt. Es kann aber durchaus sein, dass ich ganz, ganz lange Tage habe. Aber das gehört dazu, man muss halt flexibel sein, das ist natürlich was.
Ich bin erstmal sehr dankbar, dass du so flexibel warst, heute zu uns zu kommen und hier Rede und Antwort zu stehen. Vielen Dank, ich fand das sehr spannend. Ja, und ich wünsche dir alles Gute, beruflich und privat natürlich. Und
vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Wir sind das SAH mit Thilo Lüttke. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann checkt unsere Karriereseite unter www.sah-eschweiler.de oder wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns an podcast@sah-eschweiler.de. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.